Okay, wir machen heute einen Kanzeltest. Ich leide immer, wenn ich predige, weil ich manchmal denke, ihr könnt das nicht lesen da und ich bin immer irgendwie im Weg. Ist kein schlimmes Leiden. Jetzt bin ich für die im Weg, ne? Hilf mir nochmal, ich gehe da hinten hin. Und ja, kommt ihr beiden Brüder, helft dem alten Mann und tut mal die Kanzel da so hin. Das ist auch nicht toll. Aber heute ist uns dann das Problem mal richtig bewusst. Nein, natürlich so gerade, ne? So, ja, genau. So, könnt ihr das alle sehen? Ja, aber mich seht ihr nicht mehr gut, ne? Ihr hört mich. Gut, ich glaube nicht, dass das die finale und endgültige und beste Lösung ist. Jetzt werde ich noch ins richtige Licht gesetzt hier. Ja. Ja. Okay, du machst das gut, solange das nicht runterfällt, alles gut. Okay, super. So, also ich hoffe, dass wir uns auf das Wort Gottes konzentrieren, nicht auf meinen neuen Standort, aber auf Dauer. Wir haben uns schon manchen Kopf zerbrochen und nicht die perfekte Lösung, aber eventuell werden wir vielleicht Kreuz und Leinwand tauschen, dann könnte die Kanzel wieder da sein. Gut, Ideen gerne nach dem Gottesdienst, aber jetzt das Thema ganz beiseite. Es geht um das Wort Gottes und um die Geburt der Gemeinde Jesu. Apostelgeschichte 2. Wir sind ja in einer Reihe über die Apostelgeschichte. Als Älteste haben wir das so von Gott her empfunden, dass wir einige Wochen über die Apostelgeschichte predigen werden, immer in der Reihenfolge. Und letzte Woche ging es um das erste Kapitel, heute um das zweite Kapitel. Die Geburt der Gemeinde Jesu. Und ich lese die ersten 4 Verse, nicht das ganze Kapitel, das könnt ihr gerne zu Hause mitstudieren. Da heißt es: Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Das waren 120 Leute. Die hatten einen Rückzugsort irgendwie in der ersten Etage in Jerusalem, einen Raum, wo 120 Leute reinpassten. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt durch dein Wort das tust, was du auf dem Herzen hast. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir offen sind für dein Wirken in unseren Gedanken, in unserem ganzen Herzen. Denn in dir ist sehr viel Kraft und Erneuerungswille und wir brauchen das. Jeder auf seine Art, vielleicht an einem verschiedenen Punkt. Aber danke für die Gnade, dass du uns das heute schenken möchtest. Hilf uns, dass wir das nicht verpassen. Amen. Es gab eigentlich 3 Manifestationen an diesem Pfingsttag. Es gab diesen übernatürlichen Wind, es gab übernatürliches Feuer und es gab ein übernatürliches Wunder im Bereich der Sprache. Und so habe ich auch diese Predigt gegliedert und möchte das mit euch anschauen. Zunächst mal war da dieser Wind und es wird ausdrücklich gesagt, dass dieser Wind, also es war ein gewaltiger Wind, ein gewaltiger Sturm. Ich glaube, damals haben die denen noch keinen Namen gegeben, so wie heute, das weiß ich nicht, es war jetzt nicht Sabine oder Ursula oder wie die Stürme heute so heißen, oder Gerhard. Aber es war ein gewaltiger Sturm, der spürbar war, wahrnehmbar wirklich als ein Wind, auch ich sage mal im Bereich der Materie. Aber es wird deutlich gesagt, dass das ein außerordentlicher Wind war, der nicht einfach den Gesetzen des Klimas unterlag, sondern es heißt, er kam vom Himmel. Und das bedeutet, er kam aus der unsichtbaren Welt Gottes. Es war ein Wunder von Gott, es war aufsehenerregend Und diese 120 Leute, die sich zurückgezogen haben an diesem Festtag in Jerusalem, erlebten das. Ich hatte ja letzte Woche einiges darüber gesprochen, dass Jesus seine Gemeinde vorbereitet hat, seine Jünger vorbereitet hat, damit die Gemeinde auf Erden geboren wird. Und er hat viele Vorbereitungen getroffen. Er hat gesagt, aber ihr müsst noch warten. Betet und wartet. Und das haben diese 120 gemacht. Sie waren in diesem Gebetsraum, so ein Saal, vielleicht so groß wie dieser, vielleicht etwas kleiner. Und sie waren dort in Einheit und sie wussten nicht, was kommt. Sie waren einfach nur gehorsam gegenüber dem, was Jesus ihnen mitgeteilt hatte. Und sie waren gespannt, was passiert. An diesem Tag waren sie in Jerusalem und an diesem Tag war fast das ganze Volk der Juden, der Israeliten in Jerusalem, weil es die Sitte war, an diesem Tag in Jerusalem zu feiern. Es war ein Festtag. Es war ein Tag des Festes, was mit der Ernte zu tun hatte. Und Gott hatte diesen Tag auserwählt, die Gemeinde Jesu zur Welt zu bringen, zu gebären. Diese Organisation, die eine sichtbare Seite hat, aber eben auch eine unsichtbare Seite, die Verbindung mit Gott. Und es war Gott vorbehalten, den Zeitpunkt zu bestimmen, und er hat durch seinen Geist etwas getan an diesen 120, was sie komplett verändert hat und was eine Bewegung ins Leben gerufen hat, die eben bis heute läuft. Wir wissen nicht, wie viele Christen es gibt. Ist es eine Milliarde? Sind es mehr oder weniger? Wir wissen es nicht. Aber es ist ganz klar etwas, was Gott getan hat, denn 120 Menschen, die wenig Bildung hatten, die zum Teil eingeschüchtert waren, wie zum Beispiel ein Petrus, der nicht wagte zu sagen, ich gehöre zu Jesus, die zweifelten wie Thomas und einige andere, denn als Jesus in den Himmel fuhr, heißt es, und sie zweifelten. Manche, die sicherlich immer noch von Traurigkeit geprägt waren, wie zum Beispiel die Mutter von Jesus, Maria, die tief geweint hatte und geschluchzt hatte über das, was mit ihrem Sohn passierte am Kreuz, so war das einfach ein Häuflein von 120 Leuten mit Emotionen, die durcheinander gingen, mit irgendwie einer Erwartung an Gott, aber sicherlich menschlich gesehen nicht eine Truppe, wo man sagen würde, ja klar, das sind die 120 Experten und durch sie wird jetzt eine Bewegung ins Leben gerufen und irgendwann wird das eine Milliarde Leute sein, die dazugehören, das Christentum. Nein, das, was hier geschah, war ein Wunder von Gott. Und bis auf den heutigen Tag ist es das Wirken Gottes und ist es das Wunder Gottes, dass es die Gemeinde Jesu gibt und dass sie sich ausbreitet. Damit dieses Wunder geschieht, brauchte Gott bis auf den heutigen Tag Menschen, die bereit sind, sich zu öffnen für das, was Gott will. Das war das Geheimnis dieser 120. Sie hatten alle ihre Probleme, sie hatten ihre Gefühle, es ging auf und ab. Sie hatten ein bisschen Wissen, die meisten hatten wenig Wissen, es waren einfache Menschen. Und Gott gebiert die Gemeinde in diesem Obersaal. Auch das ist außerordentlich erstaunlich, denn normalerweise würde man ja sagen, ja Mensch, das wäre doch wunderbar, wenn das im Tempel geschieht, oder? Also das wäre doch angemessen, die Gemeinde Jesu startet im Tempel. Das, was Gott schon in Urzeiten gesagt hatte, was er durch Mose, dem Volk Gottes, gesagt hatte, Stiftshütte und dann bei König David und so, und jetzt wird ein Tempel gebaut zur Ehre Gottes. Und der stand ja da immer noch in Jerusalem. Das wäre doch eigentlich angemessen, oder? Ja, aber leider war im Tempel nicht so viel Offenheit für Gottes Wirken. Das ist interessant. Es sind oft eher die einfachen Menschen. Oder es sind die komplizierten Menschen, die sich entscheiden zur Einfachheit, einfach ihr Herz zu öffnen für Gott. Zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, hier bin ich brauche dich, füll mich und wirke. Das waren die 120. Die waren irgendwie ganz an der Seite in der Stadt. Die Stadt war voll von Menschen. Es war ein Riesengetriebe dort, weil dieser Festtag war und weil es einfach religiöses Brauchtum war. An diesem Tag sind wir in Jerusalem. Wir feiern Gott. Und Gott hat sich vorgenommen, an diesem Tag, jetzt werde ich meine Gemeinde zur Welt bringen. Und er hat massive Wunder hinzugeschenkt und gewirkt. Und das erste Wunder war eben dieser Wind. Wofür steht Wind? Nun, es ist ein Thema, was sich durch die Bibel zieht. Wir sehen es in manchen Prophetentexten. Wind, Pneuma, steht hier im Griechischen, Pneuma, Pneumatik. Das hebräische Wort ist Ruach. Und auch das Wort heißt genau wie Pneuma, es heißt Wind, es heißt Hauch, Atem und es heißt auch Geist. Und wir sehen, dass also hier etwas geschieht, was Gott gerne schenkt, nämlich dass Gott selbst Menschen anhaucht, ihr Innerstes anhaucht und zum Leben erweckt. Das ist, wofür der Wind steht. Jesus hatte einmal ein sehr interessantes Gespräch mit einem der führenden religiösen Leiter seiner Zeit. Sein Name war Nikodemus. Und das war ein Mann, wir lesen mal kurz rein in Johannes 3, ab Vers 6, ein Mann, der zur Leiterschaft der jüdischen Gemeinschaft gehörte und der sich auch nicht traute, so ganz offen da mit Jesus zu reden, weil Jesus so umstritten war. Wer ist das? Ist das der Messias oder nicht? Aber er hatte einen geistlichen Hunger. Und er hat es irgendwie geschafft, mit Jesus so ganz abseits unter vier Augen zu reden. Und Jesus lässt sich gerne auf so etwas ein. Und ich möchte heute fragen auch, sitzt du hier mit geistlichem Hunger oder was ist gerade so, wie bist du innerlich sortiert? Was geht dir gerade durch den Kopf? Was du nachher essen wirst? Oder ob deine Kleidung gut ist. Oder was man auch immer gerade so denken kann. Gott wünscht sich, dass du dich auf ihn ausrichtest und dass du erlaubst, dass der Heilige Geist einen geistlichen Hunger in dir kultiviert. Das ist nämlich, was er gerne tut. Das ist ein Wunder und ist ein Geschenk, wenn wir geistlich offen sind und hungrig sind. Das macht der Heilige Geist, wenn wir es zulassen. Wenn wir es ihm erlauben. Nun, dieser Nikodemus, der war so in diesem Zustand. Ja. Manche von diesen Leitern, die waren, von den jüdischen Leitern, die waren völlig verstockt, die hatten ein hartes Herz, für die war klar, diesen Jesus müssen wir stoppen, der bedroht hier unsere Macht und alles Mögliche. Aber er war einer, der hatte Hunger und er hat dann mit Jesus gesprochen. Jesus hat unter anderem dieses zu ihm gesagt, natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind, hier ist also der Wind und Jesus benutzt dieses Symbol des Windes, um eine tiefe geistliche Wahrheit zu erklären. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Und so ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aha. Aus dem Geist geboren sein. Der Wind steht also für die Neugeburt. Der Wind steht dafür, dass Gott jedem Menschen quasi Adams Sündenfall reverse schenken möchte. Als Adam sündigte, starb er, sein Geist starb. Der Kontakt zu Gott, der direkte Draht zu Gott wurde unterbrochen. Das geschah, weil Adam sündigte und Gott hat es vorher angekündigt. Und es gibt das wunderbare Geschenk, das größte Geschenk, was ein Mensch auf Erden empfangen kann, dass das wieder umgedreht wird, dass der Geist wieder lebendig wird, dass der Kontakt zu Gott wieder geht, dass nicht mehr Funkstille ist, sondern dass man einen Draht zu Gott hat, die Wiedergeburt aus dem Geist Gottes. Und im Grunde genommen ist das die Definition für Christsein. Ich durfte das erleben, als ich 18 Jahre alt war. Und das Hauptmerkmal, was geschah dadurch, war, dass ich Kontakt mit Gott hatte und ein Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Ein Bewusstsein, es gibt Gott. Und Gott ist gut und er liebt mich und er will mich und er wirkt. Und das ist meine große Sehnsucht. Wir hatten im Gebet heute vor dem Gottesdienst auch zwei Eindrücke. Und ein Eindruck war, dass einer der Ältesten, wie wir eben beteten, eine Person sah in Lumpen. Also in Kleidung eines armen Menschen, eines Obdachlosen. Und wir haben versucht, das zu interpretieren. Was heißt das? Jesus hat einmal davon gesprochen, dass er einlädt zur Hochzeit. Und wenn man zur Hochzeit eingeladen ist, war es damals so und es ist in der Regel auch heute noch so, dass man sich adäquat kleidet. In dem Gleichnis ist es so, dass jemand mit Lumpen zu dieser Hochzeit kommt und der wird wieder herausgeladen, weil er sagt, du hast nicht die adäquate Kleidung, du bist nicht gekleidet, wie es dich gehört für eine Hochzeit. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns, wenn wir aus dem Geist neu geboren werden, ein Kleid der Gerechtigkeit schenkt. Und das bedeutet, dass wir uns vor Gott adäquat empfinden, dass wir uns trauen, in die Gegenwart des Heiligen Gottes zu gehen. Und dass wir wissen, da darf ich sein. Gott hat mich angenommen. Er hat mich neu gemacht. Er hat mir meine Schuld vergeben. Und jetzt bin ich genug gekleidet, um in seiner Gegenwart sein zu dürfen. Ich nenne das auch gerne, ich bin zu Hause angekommen. Ich bin bei Gott zu Hause angekommen. Und da darf ich sein. Da soll ich sein. Gott sehnt sich danach und da bin ich und ich bin zu Hause. Ich darf Gott Vater nennen. Ich darf sogar Papa zu ihm sagen. Ein vertrautes Kosewort. Papi, Vati. Das habe ich mir nicht eingebildet oder angemaßt. Das steht in der Bibel und gerade das ist auch ein Kennzeichen des Wirkens des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist kommen wir in so eine Vertrautheit mit Gott. Und ich weiß nicht, was Gott weiß. Gott weiß alles. Gott weiß heute und jetzt alles über jeden in diesem Raum. Vielleicht erschreckt dich das, vielleicht freut dich das. Gott weiß, wer zu Hause angekommen ist schon. Gott weiß, wer mit ihm verbunden ist und sagt, ja, Papa, danke, du bist mein Gott. Ich bin da, ich bin angekommen. Meine alten Lumpen, die konnte ich wegschmeißen. Du hast mir Kleidung geschenkt, sodass ich vor dir sein darf. Obwohl du heilig bist, absolut heilig darf ich sein, weil ich bekleidet bin mit einem Gewand, sodass ich mich nicht irgendwie nackt fühle oder denke, ich muss hier weg, weil der heilige Gott ist da und das passt nicht. Es passt. Ein Geschenk von Gott. Und ich möchte jetzt auch reinfragen, an dieser Stelle, mitten in der Predigt, wenn hier ein Mensch ist, der sagt, das kenne ich nicht. Und du musst jetzt nicht outen, du musst nicht nach vorne kommen, nichts. Es geht mir um dich und deine Seele und deinen Kontakt zu Gott. Wenn du das nicht kennst, dann sei mal ganz ehrlich zu dir selbst und zu Gott. Und geh heute diesen Schritt und sag, Gott, ich möchte von dir die Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Ich möchte da landen, dass ich auch sagen kann, ich bin zu Hause bei Gott. Ich bin angekommen. Er ist meine Wohnung. Er ist der Ort, wo ich sein darf. Ich bin von ihm geliebt. Ja, ich habe Fehler und Macken und ich muss noch manches lernen und überwinden in meinem Leben. Aber das darf alles sein. Ich bin dein Kind. Ich möchte kurz beten. Vielleicht könnt ihr die Augen schließen. Ihr müsst nicht aufstehen. Himmlischer Vater, ich weiß immer noch nicht, warum du mir das geschenkt hast. Ich hatte mir das nicht irgendwie verdient. Aber du hast mir die Neugeburt geschenkt. Du hast mir das Kleid der Gerechtigkeit angezogen und ich darf sein vor dir, bei dir, eng vertraut. Ich bin dein Kind. Und Vater, du weißt, wie sehr ich mich danach sehne, dass auch heute nicht ein Mensch das verpasst. Und deswegen lade ich dich ein, Geist Gottes, und bitte dich, der du ja hier bist und wirkst, dass du jetzt Jesus offenbarst, den Menschen hier in diesem Raum, die das noch nicht empfangen haben, die das noch nicht erkannt haben. Ich bitte dich, Herr, ob es vielleicht sogar Leute sind, die schon oft hier hingekommen sind, aber das nicht kennen, nur davon hören und nicht wissen, wie kann es denn geschehen. Bitte, Geist Gottes, tu du jetzt dein Wunder und öffne diesen Menschen unter uns deine Welt, dein Reden, deine Sehnsucht, deine Liebe. Schenk ihnen diese Gnade, dass sie ihr Leben ganz dir anvertrauen können. Du wirst sie reinigen von ihren Sünden und das Kleid der Gerechtigkeit anziehen, sodass sie auch sagen können, ich bin zu Hause angekommen. Mein Gott ist mein Vater, er liebt mich, ich bin neu geboren. Amen. Jesus hat auch an einer anderen Stelle im Johannesevangelium einmal gesagt, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, sondern nur Menschen, die bereit sind, sich für Gott zu öffnen? Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Das hatte Jesus vorher angekündigt. Und er hat gesagt, ihr werdet euch nicht als Waisen fühlen. Weil als Jesus sagte zu seinen Jüngern, bevor der Weg des Leidens kam, der Woche des Leidens, der Kreuzigung, des Todes, war das natürlich eine erschreckende Nachricht für die Jünger. Und die Jünger haben gedacht, boah, wir fühlen uns wie Waisen, zurückgelassen, alleine, ungeschützt, unversorgt. Und Jesus sagt, hab keine Angst. Wenn ich gehe, werde ich jemanden schicken, der ist genauso wie ich. Der Geist Gottes, der Heilige Geist und Jesus. Ich und der Vater, wir werden den Heiligen Geist senden. Und ihr könnt ihn empfangen. Und wenn der Heilige Geist in eure Herzen kommt, dann werdet ihr euch nicht wie Waisen fühlen. Ihr werdet euch nicht alleine fühlen. Ihr werdet nicht denken, oh, ich bin nicht geschützt, ich bin nicht versorgt. Sondern ihr werdet wissen, ich bin bei euch und ich versorge euch und ich schütze euch. Und ich führe euch und ich leite euch. Und ich bringe euch in den Himmel. Und ich gebe euch Kraft. Und wo ihr seid, ob ihr alleine seid in eurem dunklen Zimmer, ob ihr am Arbeitsplatz seid, wo es vielleicht unfreundliche Mitarbeiter gibt, ob ihr in einer Ehe seid, die unglücklich ist, ich bin bei euch. Durch den Heiligen Geist. Das ist nicht eine dogmatische Aussage. Das ist eine Realität, die man spüren, erleben und erfahren kann. Kennst du das? Ich weiß, es gibt Zeiten, wo das mal schwächer ist. Es gibt Zeiten, wo wir das anzweifeln können in unserer Gedankenwelt. Aber ich habe festgestellt, seitdem Gott mir das geschenkt hat, dass kein Zweifel sich lange halten konnte. Weil es ist nicht mein Werk, es ist nicht mein Nachdenken, es ist nicht mein positives Denken. Ich bin ein Kind Gottes, es ist das Reden des Geistes in meinem Herzen. Es ist ein Bewusstsein, das mich so nie mehr verlassen hat, seitdem Gott mir das geschenkt hat. Und ich sehne mich so danach, dass du das kennst und dass du in dieser Realität leben darfst. Und wenn du sagst, ich kenne das nicht, dann bitte ich dich, öffne dich für Gott heute. Dein Leben wird komplett anders. Dein Leben wird komplett anders. Neu geboren. Vom Himmel her geboren, aus dem Geist geboren. Alles diese Begriffe. Und du wirst dich nicht mehr wie ein Waise fühlen. Du wirst wissen, wo ich auch bin. Und selbst wenn ich alleine bin und kein anderer Mensch mit mir ist, der für mich ist und mit mir ist, einer ist bei mir, der für mich ist und mit mir ist. Und das ist Jesus Christus an meiner Seite. Und das wirkt der Heilige Geist durch die Wiedergeburt. Die zweite Manifestation, gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Sehr schön illustriert eben mit dem Streichholz hier. Auch das hat Gott ganz souverän getan. Er hat gesagt, das ist mein Tag, an diesem Tag werde ich die Gemeinde zur Welt bringen. Genauso wird es seine souveräne Entscheidung sein, wann Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Versuche es nicht auszurechnen. Das macht Gott in seiner Souveränität, so wie er es auch bei der Geburt der Gemeinde getan hat. Feuer. Jeder Einzelne. Feuer. Wofür steht das Feuer? Nun, auch hier können wir in der Schrift sehen, dass Gott davon mehrfach gesprochen hat und dass Feuer ein Symbol für etwas ist. In Matthäus 3, hier geht es um Johannes den Täufer und um Jesus. Und Johannes der Täufer hat gesagt in Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es noch nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und er wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Das Feuer steht für das richterliche Handeln Gottes. Gott beurteilt uns Menschen. Gott ist heilig und er möchte in unserem Leben all das verbrennen, was nicht ihm entspricht. Er möchte uns reinigen, er möchte uns läutern. Er tut es nicht aus einem Strafgericht heraus, sondern um uns frei zu machen. Denn alles, was noch nicht gereinigt wurde von ihm, sind Dinge, die uns unfrei machen. Neid macht uns unfrei. Über andere schlecht zu reden, macht uns unfrei. Weil dann befürchten wir nämlich, dass andere das auch über uns tun. Stehlen macht uns unfrei. Lügen macht uns unfrei. Ehebruch macht uns unfrei. All diese Sünden, es gibt vielleicht ein kurzes Vergnügen, aber danach gibt es viele, viele Probleme. Man muss vielleicht Dinge verstecken. Gott möchte uns davon freimachen. Und das ist sein Feuer. Sein Feuer läutert uns. Als wir gebetet haben, hatten wir einen weiteren Eindruck und einer der Ältesten sah, dass es Menschen gibt, einen oder mehrere, die Gras aussehen, ja, Rasensamen aussehen. Und dieses Bild, wir haben kurz darüber gesprochen, bedeutet, es gibt Menschen hier, die haben etwas, was nicht gut war in ihrem Leben und sie möchten das vergessen und sie möchten, dass das einfach, dass da Gras über die Sache wächst. Aber ihr Lieben, das ist nicht die Lösung, dass wir das Gras über der Sache wachsen lassen. Das ist nicht die Lösung. Und das macht dich unfrei, weil die Erinnerung kommt. Das kannst du nicht stoppen. Und wenn sie kommt, dann drückst du sie wieder runter. Das ist übrigens auch anstrengend. Gott möchte nicht, dass wir verdrängen und dass Dinge, die wir getan haben, die nicht gut waren, dass wir die immer an die Seite schieben. Es mag hier vielleicht auch um den Bereich der Vergebung gehen. Also Beziehungsprobleme. Und Gott ruft dich heute und sagt, vergib, lass los. Vergib. Lass los, bring es ans Licht, lass nicht das Gras darüber wachsen, das ist nicht die Lösung, sondern bitte Gott, dir die Kraft des Geistes zu geben und lass los und vergib. Vielleicht willst du nach dem Gottesdienst ein Gespräch führen mit jemandem von uns, möchte ich dir raten, weil das die Sache sehr kraftvoll macht und dich wirklich frei macht. Wenn du jemanden vergibst, der etwas angetan hat, heißt es nicht, dass du sagst, das war nicht so schlimm oder das war schon okay. Nein, das ist schlimm und das ist okay. Aber lass das mal Gottes Sache sein. Er wird sich darum kümmern und er wird jeden Menschen richten. Aber er möchte, dass du frei bist, ganz frei bist. Und das geht über den Weg der Vergebung. Und das kannst du tun. Es ist deine Entscheidung, wie schwer es auch war. Vielleicht ist es auch irgendetwas anderes im Bereich der Beziehungen. Gott möchte die Sache klären, Licht dran, nicht Gras drüber wachsen lassen und dann hat man immer wieder Probleme, weil diese Probleme einfach wie bei Maulwürfen immer wieder nach oben kommen und hässliche Hügel machen. Nein, du darfst ganz frei sein, wenn du dem Feuer Gottes erlaubst, das wegzubrennen in deinem Leben, indem du aber auch deinen Teil tust und sagst, vergib mir meine Schuld, wie ich auch vergebe dem, der mir etwas angetan hat. Dieses Feuer haben die ersten Jünger erlebt als ein Symbol und das zieht sich durch unser Leben. Die Wiedergeburt ist so ein Startpunkt, aber das mit dem Feuer Gottes, das bleibt in unserem Leben, in der Nachfolge, das bleibt. Immer wieder gehen wir durch Zeiten, manchmal sind es gerade die Zeiten des Leidens, in denen wir geläutert werden. Der Prophet Jesaja hat das so ausgedrückt. Ihr seid in dem Glutofen des Leidens, damit ihr geläutert werdet, gereinigt werdet und noch freier werdet. Das Feuer Gottes macht uns frei von allem Ballast, den es gibt. Das Feuer Gottes transformiert uns, es verändert uns, es macht aus der Raupe den Schmetterling. Und da gibt es einfach Phasen des Lebens. Es gibt Phasen, wo wir einfach entspannt und glücklich und es geht uns gut. Gott sei Dank, es ist ganz in Ordnung. Und es gibt Phasen, da gehst du durch schwere Zeiten. Verpasse doch nicht das Wirken Gottes da drin. Weil gerade in diesen Zeiten ist die Chance freigesetzt zu werden, indem wir sagen, Gott, du hast das zugelassen, du bist allmächtig und ich danke dir, dass du mich jetzt veränderst. Der Petrus hat das massivst erlebt. Er musste gereinigt werden von seiner Hybris, von seiner Vermessenheit, ja, von seiner übertriebenen Selbstvertrauen. Das war der Petrus. Ja. Die Bibelleser unter uns wissen das. Als Jesus sagte, ich muss leiden und am dritten Tag ans Kreuz und so, Petrus, das ist immer der hat erst geredet und dann nachgedacht. Ne? Also erst mal reden, dann nachdenken. Ja. Und das passiert dir nur nicht, Jesus. Ja. In einer anderen Situation hat er wieder nicht nachgedacht, sondern geredet: Jesus, wenn du das da bist, der da auf dem Wasser läuft, dann lass mich auch auf dem Wasser laufen. Und dann, ja gut, komm. Und dann, Naja, und dann kam die vielleicht dunkelste Stunde in seinem Leben, denn Jesus hat zu ihm gesagt: Du wirst nicht die Kraft haben, zu mir zu stehen. Du wirst mich verleugnen. Und Petrus genau in dieser Art wieder: Das, nein, also alle anderen. Ja, und nicht ich. Nein, das kann nicht passieren. Es passierte. Und er hat Jesus verleugnet. Er stand nicht zu ihm. Und danach ging er durch so eine tiefe, dunkle Nacht, durch so ein Leiden, weil da war etwas zerbrochen in ihm. Er merkte so: Ich bin ja gar nicht so stark. Ich bin ja doch feige. Ich habe es doch verpasst. Ich habe nicht zu Jesus gestanden. Und Jesus hat für ihn gebetet. Und er wurde wiederhergestellt. Und er ist durch dieses Feuer gegangen, der Selbstenttäuschung, der Verzweiflung. Wenn du durch so etwas gehst, sprich mit Gott darüber und vielleicht mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger darüber. Geh da durch. Gott ist am Werk. Du denkst vielleicht: Was soll das? Warum gehe ich durch eine schwere Zeit? Gott ist am Werk. Du bist im Glutofen des Elends, des Leidens, wie der Prophet Jesaja sagt, und er macht etwas Tiefes Neues in dir, was du selbst nicht machen kannst. Gott bestimmt solche Zeiten, er setzt solche Zeiten, und danach wirst du frei sein. Du wirst nochmal eine ganz andere Qualität in deinem Leben sogar erleben, weil du frei wirst von bestimmten Dingen, bestimmten Anteilen der Selbstverliebtheit und Selbstzentriertheit, des falschen Selbstvertrauens und all diesen Dingen. Petrus ist da durchgegangen, und jetzt sind wir wieder hier am Pfingsttag. Denn da ist der Petrus. Vor kurzem noch hat er gegenüber einer einfachen Frau es nicht geschafft zu sagen, nur zu sagen: Ich gehöre zu Jesus. Aber jetzt an diesem Tag, neugeboren, erfüllt mit dem Heiligen Geist, frei von allen eigenen Ambitionen, frei von jedem Kontrolldenken und ich muss mein Leben schützen, total frei, hat er einen Mut, der vom Himmel kommt, und er predigt das Evangelium, weil Gott hatte jetzt durch den Wind und durch die Feuerzeichen und dann durch die Sprachen, ein Sprachenwunder, was geschah, hatte Gott einfach etwas in Bewegung gesetzt, dass diese ganzen Leute, die da in Jerusalem waren, weil der Festtag war, alle irgendwie hin zu diesem Ort, zu diesem Zimmer im ersten Stock, wo 120 einfache Leute waren und diese Wunder geschahen, hat Gott eine Anziehungskraft ausgelöst. Es war natürlich aufsehenerregend. Was ist denn das für ein Wind? Was sind das für Feuerzungen? Was sind das für Leute da? Und Gott zieht Menschen zu seiner Gemeinde. Gott macht das. Und warum? Weil da Menschen sind, die sich von Gott verändern lassen und die einfach nur sagen: Ich bin offen für dich. Ich bin vielleicht nicht so schlau. Ich bin vielleicht nur ein Ausländer. Ich bin vielleicht nur ein Mann oder nur eine Frau. Ich bin vielleicht habe nur einen niedrigen Beruf. Ich mal gerade so ein bisschen aus, was das für Leute waren. Weil in Christus ist weder Mann noch Frau, weder reich noch arm, weder dick noch dünn. Weder dunkel noch hell. Egal welcher Stand, ob Doktortitel oder einfacher Arbeiter, ob arbeitslos. Die Qualifikation ist einfach nur: Ich öffne mich für Gott, für seinen Geist und sage: Mach mich neu. Mach mich frei durch dein Feuer. Gebrauche mich. Und das hat Petrus erlebt und auch die anderen 11, es heißt extra Petrus und die 11, die standen jetzt vorne. Und die haben nicht mehr so viel darüber nachgedacht, was mit ihnen jetzt passieren wird. Nochmal, wir kennen natürlich das Happy End, aber was wird mit ihnen passieren? Werden sie auch gekreuzigt wie Jesus? Ich meine, es war gerade erst her. Und sie stehen nun öffentlich dazu und sie sagen: Das ist dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist der Sohn Gottes, das ist der Retter. Voller Glaubensmut, voller Freimütigkeit. Sie waren frei von der Angst, was mit ihnen jetzt geschehen würde. Und sie haben mutig von Christus Zeugnis abgelegt. Das macht Gott, wenn wir uns ihm öffnen. Das bewirkt Gott. Und diese Freiheit brauchen wir. Und die können wir uns von Gott schenken lassen. Gott tut Wunder. Er hat sie damals getan und er will sie heute tun. Glaubst du das? Er möchte sie tun in deinem Herzen. Er möchte, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, weil du wiedergeboren bist. Er möchte, dass du weißt, dass er in deinem Leben wirkt, auch in den schweren Zeiten, und dass sein Feuer dich reinigt und dass er so viel wegbrennt, dass er auch durch dich dieses Wunder schenken kann, dass du den Mut hast, von Jesus zu reden. Freimütigkeit. Das schenkte Gott und das schenkt er auch heute noch, weil das ist das Geheimnis, warum die Gemeinde Jesu wächst auf unserem Erdball. Weil so viele Menschen zu Christus finden, was auch augenblicklich geschieht. Weniger leider in unserem Land und in der westlichen Welt, aber ansonsten in China, in Lateinamerika, in Afrika. Täglich kommen zig, ich weiß es nicht, hunderte, tausende von Menschen zu Christus, weil sie erkennen, er ist der wahre Gott, der mich liebt, der mich geschaffen hat, der mich neu macht durch seinen Geist. Das Wunder, was damals geschah, war, hier ist so eine kleine Landkarte aus der Umgebung von Jerusalem, also bis nach Italien, Nordafrika, den Osten. Und aus all diesen Gegenden waren die Menschen gekommen, die jüdischen Menschen oder solche, die sagten, ich möchte auch zu dieser jüdischen Religion gehören, auch wenn ich von Geburt nicht Jude bin. Und sie waren alle gekommen, weil dieses Fest in Jerusalem war. Und die haben alle ganz verschiedene Sprachen natürlich gesprochen. Gott tat das Wunder, dass durch diese 120 Gott gepriesen wurde in all diesen Sprachen. Was diese ungebildeten Leute niemals gelernt hatten, sie haben Gott einfach gepriesen im Lobpreis und sie sprachen auf einmal wie die Elamiter oder wie Araber oder aus all diesen Gegenden, Pontus und so weiter, Meder und Perser. Und sie konnten auf einmal in dieser Sprache sprechen. Ob sie das selber realisiert haben, weiß ich gar nicht. Aber das Evangelium wurde gepredigt an diesem Tag in Jerusalem für jede Sprachgruppe, die da war. Das ist die Sehnsucht Gottes, das ist die Leidenschaft Gottes. Er möchte, dass sein Wort jeden Menschen erreicht. Und so kam es, dass an diesem Tag 3000 Menschen ihr Leben Jesus übergaben, ihre Schuld bekannten und sagten, das glaube ich, das möchte ich. Und sie ließen sich taufen. Und die Gemeinde war sofort eine Megachurch. 3000. 120 zum Teil eingeschüchterte, ungebildete Leute. Alt und jung, Mann und Frau, dick und dünn. Ist alles egal. Wichtig ist, dass unser Herz offen ist für Gott. Und das ist auch heute wichtig und das ist mein Wunsch für dich, dass du heute nicht wieder so nach Hause gehst, wie du vorhin hier reingekommen bist und dass du sagst, Gott ist in meinem Herzen, sein Geist hat an mir gehandelt. Amen.